Unschuldsvermutung. Jeder hat die beste Verteidigung verdient. Der Podcast über Sexualstrafrecht mit Strafverteidiger Nikolai Odebralski und Christine Pepersack.
Ein Pflegevater wird von seiner Pflegetochter beschuldigt, sie sexuell missbraucht zu haben und wird verurteilt, obwohl er seine Unschuld beteuert. Erst Jahre später stellt ein Gericht fest, dass er tatsächlich unschuldig verurteilt wurde. Ein Einzelfall oder trauriger Gerichtsalltag? Herzlich willkommen zur Unschuldsvermutung. Jeder hat die beste Verteidigung verdient. Wir sind der Podcast über Sexualstrafrecht mit Strafverteidiger Nikolai Odebralski. Nikolai ist seit 2010 Anwalt für Strafrecht und vor allem Experte für Sexualstrafrecht. Nikolai, ich freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank, Christine.
Mein Name ist Christine Pepersack, ich bin Lektorin und ich freue mich, dass ich heute wieder mit Nikolai zusammensitze und mit ihm über das Sexualstrafrecht sprechen darf. Wir nehmen auch heute wieder ein Strafverfahren aus diesem Bereich unter die Lupe und wir wollen daran Abläufe und Besonderheiten von Sexualstrafverfahren transparent machen.
Das haben wir uns vorgenommen für heute.
Ganz genau. Ich möchte heute mit dir über einen Teil eines Strafverfahrens sprechen, der eigentlich erst eintritt, wenn das Verfahren schon zu Ende ist. Ein Mann wird unschuldig verurteilt, behauptet er jedenfalls. Das Gericht sieht es anders und er muss seine gesamte Strafe absitzen. Lange Zeit scheitern alle seine Versuche, eine Wiederaufnahme anzustreben, Rechtsmittel einzulegen, bis er dann mit einem sogenannten Wiederaufnahmeverfahren doch noch Erfolg hat. Nikolai, was wollen wir denn an einem solchen Verfahren heute zeigen?
Also dieses Verfahren zeigt ja zwei Dinge. Zum einen, dass man als Beschuldigter die Hoffnung nie aufgeben darf, dass auch nach dem Abschluss vielleicht noch Gerechtigkeit eintritt und dass man für seine Interessen und Ziele kämpfen sollte. Und wenn man selber weiß, dass man nichts getan hat, dass man dann einfach dranbleiben sollte. Und dieser Fall hier zeigt ja, dass unser armer Beschuldigter, der ja am Ende freigesprochen wurde, wirklich viel Kondition und Ausdauer bewiesen hat und dann am Ende erst nach dem dritten Wiederaufnahmeantrag auch freigesprochen wurde.
Genau.
Und das Verfahren zeigt auf der anderen Seite auch, dass nicht jeder, der verurteilt wird im Namen des Volkes und auch nicht jeder, der rechtskräftig verurteilt wird, damit auch die Tat begangen hat.
Ich habe den Fall, über den wir jetzt gleich sprechen, bewusst ausgewählt, weil er uns nicht nur das Wiederaufnahmeverfahren gut präsentieren kann, sondern weil er auch in deinen Tätigkeitsschwerpunkt passt, in das Sexualstrafrecht. In dem Zusammenhang nochmal als Frage, weil ich glaube, dass es vielleicht auch unsere Hörer interessiert, warum sprechen wir eigentlich nicht über deine eigenen Fälle, sondern über Fälle, die wir aus den Medien kennen?
Ja, wir hatten ja, als wir uns unsere Konzepte hier für unseren Podcast überlegt haben, so überlegt, worüber wir sprechen oder auch nicht sprechen wollen. Und wir haben uns dafür entschieden, über Fälle zu sprechen, die aus den Medien bekannt sind, weil wir ganz bewusst nicht wollen, dass unsere Mandanten, die uns ihre Fälle hier anvertrauen und die von uns bearbeitet werden, dann am Ende Angst haben müssen, dass wir ihre Fälle hier irgendwie auch anonymisiert oder wie auch immer in unserem Podcast ausführlich behandeln. Und ich könnte mir, wir haben uns überlegt, und das halte ich auch nach wie vor für richtig, dass das die Menschen einfach nicht wollen, wenn man dann unseren Podcast einfach mal unbefangen hört und vielleicht auch unser Mandant ist oder war. Und dann auf einmal hört man einen Fall und merkt so, hey, der ist zwar abgewandelt, aber irgendwie ist das doch mein Fall, über den gesprochen wird. Und davor soll keiner unserer Mandanten Angst haben. Und darum haben wir uns bewusst entschieden, Fälle zu nehmen, die in den Medien schon bekannt sind. Aber, und das merken ja auch unsere Hörer, die Namen von den Beschuldigten nicht zu nennen, auch wenn sie manchmal in den Medien genannt werden. Denn natürlich haben Beschuldigte, gerade wenn es um diese Verfahren geht, ein großes Interesse daran, dass die Sache dann auch irgendwann in Vergessenheit gerät. Und darum sprechen wir hier weder über unsere Fälle noch über die Menschen mit Namen, sondern einfach über die Verfahrenskonstellation und den Fall, um ja typische Abläufe im Sexualstrafverfahren einfach transparent zu machen und darzustellen.
Genau, und uns geht es ja auch nicht um das True Crime in dem Sinne, dass wir nochmal einen Namen hervorziehen, der vielleicht auch schon Jahre in der Versenkung verschwunden ist, sondern uns geht es eben genau um die Verfahren. Und
das können wir vielleicht an der Stelle auch noch kurz dazu sagen, uns geht es nicht um irgendwelche morbiden Missbrauchsdetails oder was da jemand im Detail wem angetan hat oder auch nicht oder was zumindest im Raum steht, sondern uns geht es darum, die Verfahrensabläufe transparent zu machen und aus sexualstrafrechtlicher Sicht einfach drauf zu schauen, wie sowas typischerweise abläuft.
Ganz genau. Ja, dann lass uns doch direkt mal drauf schauen. Ich starte mal in unseren Fall, den ich dir mitgebracht habe. Die Ausgangslage ist diese, dass wir von einem Ehepaar sprechen, was bereits mehrfach Pflegekinder aufgenommen hat. Wir haben es hier also mit Schutzbefohlenen zu tun. Der Ehemann, unser späterer Beschuldigter, ist Beamter bei der Bundeswehr. Die beiden haben bereits einen Adoptiv- und einen Pflegesohn in ihrem Haushalt. Und im Jahr 2001 nehmen sie eine weitere Pflegetochter auf, die damals 12 Jahre alt ist. Es handelt sich um ein lernbehindertes Kind mit Heimvergangenheit. Das Mädchen war bereits auffällig wegen aggressivem Verhalten. Das wird auch vom Ehepaar berichtet später. Und ein Jahr später, im Jahr 2002, wird die Pflegschaft auch wieder aufgekündigt, weil, so heißt es, die Situation eskaliert war. Mehr steht auch in den Medien nicht dazu. Aber das Kind muss wieder aus dieser Familie heraus. Anfang 2003 wird dann eine Strafanzeige erstattet von eben dieser Pflegetochter oder ehemaligen Pflegetochter zu dem Zeitpunkt. Sie geht mit ihrem leiblichen Vater zur Polizei und bringt vor, dass ihr Pflegevater sie mehrfach sexuell missbraucht habe, sie im Intimbereich berührt habe und erstattet Anzeige. Jetzt haben wir hier den Strafbestand sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen. Kannst du uns vielleicht zum Einstieg diesen Begriff einmal erklären?
Ja, also es gibt den Straftatbestand sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen. Der steht auch so im Strafgesetzbuch drin. Ja, und wenn man über Straftatbestände spricht, dann hilft es meiner Erfahrung nach immer, dass man sich erstmal so überlegt, was möchte der Gesetzgeber denn eigentlich mit diesen Straftatbeständen oder was möchte er vermeiden? Und vermeiden möchte der Gesetzgeber, dass sexuelle Handlungen in Überunterordnungsverhältnissen zwischen Menschen vorkommen. Der Hintergrund dessen ist so ein bisschen die Überlegung, dass jetzt die jüngeren Personen dann eventuell bei irgendwas mitmachen, was sie sonst freiwillig gar nicht tun würden und dass insofern die Willensfreiheit in diesen Verhältnissen eingeschränkt ist. Das kann man ja auch irgendwo nachvollziehen. Wenn man da jetzt als Pflegetochter ist, beispielsweise jetzt 15 oder 16 Jahre alt, dann ist man ja nicht leibliche Tochter, aber nichtsdestotrotz hat man ja ein Autoritätsgefälle von Seiten des Vaters, Pflegevaters zu dem Kind. Und wenn der jetzt mit irgendwelchen sexuellen Ansinnen kommt und sagt, jetzt wird das und das gemacht, dann ist ja so ein junges Mädchen vielleicht verleitet, ja zu sagen, obwohl es das aber eigentlich bei einem Gleichaltrigen nicht gesagt hätte und das vielleicht auch gar nicht will. Und darum wollen wir an der Stelle natürlich erstmal sagen, dass diese Straftatbestände natürlich absolut sinnvoll sind von ihrer Schutzrichtung her. Kommen wir mal zum Punkt, was heißt sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen? Wir wollen jetzt hier den Straftatbestand nicht referieren, aber jetzt sinngemäß ist es einfach verboten, als Erwachsener mit Personen zwischen 14 und 18 Jahren oder 16 Jahren sexuelle Handlungen vorzunehmen, die in irgendeiner Art Abhängigkeitsverhältnis oder Überunterordnungsverhältnis stehen. Da sind dann natürlich Pflegekinder erfasst oder Personen, die zur Lebensführung anvertraut sind, aber auch Menschen, die in einem Ausbildungsverhältnis stehen, Abhängigkeitsverhältnis, Kinder des Ehepartners, die keine leiblichen sind und so weiter.
Mhm. Ja, vielen Dank erstmal für die Einführung. Ich gehe mal ein Schrittchen weiter. Wir haben ja gerade schon gesagt anfangs, wir befassen uns eigentlich erst mit dem Teil, der viel später kommt heute. Der Beschuldigte beteuert die ganze Zeit seine Unschuld, also sowohl im Ermittlungsverfahren als auch später im Gerichtsverfahren. Die Staatsanwaltschaft erhebt nämlich trotzdem Anklage, obwohl er sagt, ich war das nicht, ich habe das nicht getan. Es kommt zu einem Gerichtsverfahren und vor Gericht wiederholt die Pflegetochter auch ihre Anschuldigungen. Es wird ein Gutachten erstellt und die Sachverständige, die dieses Gutachten erstellt hat, stuft die Anschuldigungen auch als mit hoher Wahrscheinlichkeit glaubhaft ein. Daraufhin wird dann unser Beschuldigter im Mai 2004 zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt, eben wegen genau des Tatbestands, den du gerade erklärt hast, sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen. Das Urteil hat Folgen. Er muss in Haft, er muss seine gesamte Strafe absitzen. Und der Beschuldigte war auch Beamter, habe ich eingangs so nebenbei erwähnt. Ja. Aber das ist auch ein Sonderfall, weil mit Rechtskraft der Verurteilung eben sein Beamtenverhältnis endet und ihm auch seine Pensionsansprüche aberkannt werden.
Und
das ist aber ja eine Art Sonderfall im Vergleich zu anderen Beschuldigten, glaube ich, richtig?
Genau, also man muss sich immer so etwas anschauen, welche berufsrechtlichen Auswirkungen Verurteilungen in dem Bereich haben. Jetzt ist es manchmal so, dass diese Verurteilung, gerade wenn es um solche Sachen geht, ja, beruflich überhaupt keine Auswirkungen haben. Wenn der Beschuldigte, sagen wir mal, einen handwerklichen Beruf hat oder LKW-Fahrer ist, dann ja, trifft ihn das beruflich nicht. Was anderes ist es natürlich, wenn jetzt ein Beschuldigter, sagen wir mal, Kindergärtner ist oder Lehrer oder auch Beamter. Denn bei Beamten werden bei Verurteilung von über 2 Jahren automatisch alle Pensionsansprüche und ja Dinge aus dem Beamtenverhältnis aberkannt. Und, das muss man auch dazu sagen, auch die Pensionsansprüche, die die Ehefrau akzessorisch von diesem Beamten ableitet, bedeutet, wenn ein Beschuldigter, der Beamter ist, verurteilt wird wegen einer Straftat und die Pensionsansprüche sind weg, dann guckt die Ehefrau auch in die Röhre. Und das ist natürlich furchtbar ungerecht, denn man kann ja dann noch sagen, naja gut, wenn der Beamte jetzt eine Straftat begeht, dann ist das selbst schuld, aber die Ehefrau, die weiß ja meistens gar nichts von der Straftat und dann steht sie auch noch mit leeren Händen da. Das ist natürlich ungerecht in Bezug auf sie, ja. Und so war das hier dann auch, ne? Und ja, wenn man das Ganze dann mal aus der Rückschau anguckt und sagt, hey, der hat es ja wirklich nicht gemacht, dann ist das natürlich sehr schlimm für ihn gewesen, ja.
Weil das wahrscheinlich dann auch nicht nochmal zurückgenommen wird, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also
weiß ich aber nicht.
Das ist ja ein sehr ungewöhnlicher Fall, ne? Dass dann im Nachhinein festgestellt wird, jemand war es doch nicht und dann klagt man natürlich die Ansprüche wieder ein und so weiter. Aber du hattest gerade so von dem Verfahren gesprochen, wie die Abläufe da waren und was da so passiert ist und dass auch ein aussagepsychologisches Gutachten eingeholt wurde. Über das Thema haben wir ja auch schon gesprochen. Und ja, wir haben dieses Verfahren ja nicht begleitet und den Fall nicht gemacht. Und das wollen wir an der Stelle jetzt auch nochmal dazu sagen. Aber ich kann mir vorstellen, wie es dem Beschuldigten gegangen ist, der ja wahrscheinlich gesagt hat, ich war es nicht, auch wusste, er war es nicht und dann all seine Hoffnung in dieses Gutachten gesetzt hat und wahrscheinlich auch froh war, dass es erstattet wird.
Dass es überhaupt eins
ja,
gibt.
Ja, mit dem Ziel, er hat wahrscheinlich gedacht, jetzt wird ein Gutachten erstattet. Ich war es ja nicht, dann wird ein Gutachter das ja jetzt auch feststellen. Dafür ist er ja Gutachter. Und dann kommt dieses Gutachten bei ihm an, von seinem Anwalt wahrscheinlich per E-Mail oder per Post oder im persönlichen Gespräch. Und das kommt dann zu dem Ergebnis, es stimmt. Und ja, ich kenne das ja von meinen Mandanten, dann wird er wahrscheinlich die Welt nicht mehr verstanden haben und gedacht haben, ist das jetzt hier ein Scherz.
Absolut. Ne? Also da bricht die Welt zusammen, ganz schlimme Situation. Und ja, damit ist unser Beschuldigter jetzt erstmal rechtskräftig verurteilt. Er ist im Namen des Volkes schuldig gesprochen. Aber das muss ja nicht heißen, dass der Fall dann zu Ende ist. Das bringt uns nämlich zurück zu unserem Thema, dem Wiederaufnahmeverfahren.
Genau.
Was ist das denn überhaupt? Ein Wiederaufnahmeverfahren, in diesem Fall nach einer Verurteilung ohne Schuld.
Also, es ist so, dass grundsätzlich bei uns in Deutschland die Regelung gilt. Jeder Beschuldigte hat nach einer Verurteilung die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen und dann wird darüber entschieden. Und wenn das Rechtsmittel, wie hier nach einer Verurteilung durch das Landgericht abgelehnt wird, dann ist das Urteil damit rechtskräftig und vollstreckbar. Und die Sache ist dann erstmal geklärt. Das Urteil ist rechtskräftig und mit allen Konsequenzen, die daraus erwachsen. Wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, Aberkennung des Beamtenstatuses und offizielle Feststellung der Schuld und so weiter. Und jetzt gibt es unter ganz besonderen Voraussetzungen aber trotzdem die Möglichkeit, so ein Verfahren wieder aus der Kiste rauszuholen. Und der Regelfall ist, und das ist bei uns hier auch der weitaus häufigste Anwendungsfall, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel vorliegen. Es gibt daneben noch eine ganze Reihe anderer Wiederaufnahmegründe, zum Beispiel, dass eine falsche Urkunde vorlag oder irgendwelche anderen Sachen. Aber der häufigste Fall ist doch eben das Vorliegen von neuen Tatsachen oder Beweismitteln. Und man muss dazu sagen, dass Wiederaufnahmeverfahren sehr anspruchsvoll sind, weil man nämlich als Beschuldigter sehr genau darlegen muss, warum das neue Beweismittel nur geeignet ist, das ursprüngliche Urteil in Frage zu stellen. Und Punkt 2, woran es auch sehr häufig scheitert, warum man das Beweismittel nicht schon damals im Prozess vorbringen konnte. Mhm. Und das muss man natürlich sehr, sehr, sehr ausführlich erklären nach den Anforderungen, die die Rechtsprechung da eben so aufstellt.
Ja klar, das ist natürlich eine Hürde, die man erstmal dann nehmen muss, um überhaupt wieder das Verfahren neu aufrollen zu können.
Genau, und dafür braucht man schon was in der Hand. Man kann sich die Wiederaufnahme so ein bisschen selbst hintricksen. Beispielsweise wird gesagt, auch ein begründeter Geständniswiderruf, wenn man es denn genau detailliert erklärt und noch andere Dinge dazukommen, kann ja auch was Neues sein. Also wenn man ein Geständnis abgelegt hat und dann im Wiederaufnahmeverfahren so sagt, hey, ich bin es nicht gewesen, ich hätte es gerne nochmal, haben wir auch schon erfolgreich gemacht mit so einem Wiederaufnahmegrund. Aber der häufigste Wiederaufnahmegrund ist tatsächlich, dass man irgendwas Neues vorbringt.
Mhm. Genau, und so ist es hier auch. Der Verurteilte legt zunächst erstmal Revision gegen das Urteil ein. Die wird direkt abgelehnt. Er legt Verfassungsbeschwerde ein. Er stellt 2 Wiederaufnahmeanträge, die beide ebenfalls von den Gerichten verworfen werden. Gründe, die angegeben werden dabei, sind, dass Hinweise auf Sexual- und frühere Missbrauchserfahrungen des Mädchens vor Gericht überhört wurden oder ignoriert wurden und dass es wohl auch für einen der benannten Tatzeitpunkte ein Alibi gab des Beschuldigten. Hm. Auch das soll eben unberücksichtigt geblieben sein. Hat aber in dem Fall erstmal nicht gereicht, um ein Wiederaufnahmeverfahren anzustreben. Ne? Das geht ja genau in die Richtung, die du gerade gesagt hast. Man muss schon richtig was vorweisen, damit es eine Stufe weitergeht.
Ja, unser Verurteilter hat halt gekämpft und nicht aufgegeben. Und das hat sich am Ende ausgezahlt. Ich versuche jetzt, das immer mir so ein bisschen vor meinem geistigen Auge vorzustellen, wie es dem armen Kerl gegangen ist. Nicht nur, als er verurteilt wurde und dann sein Rechtsmittel abgelehnt wurde. Und dann heißt es, hey, du musst jetzt hier ins Gefängnis. Und er wusste ja, er hat nichts gemacht. Und alle um ihn rum haben es aber gedacht. Das ist natürlich für ihn eine schwere Situation gewesen. Und dann stellt er Antrag um Antrag, Revision, Verfassungsbeschwerde. Das sind ja auch alles wirklich sehr arbeitsintensive Dinge, die seine Anwälte da ausarbeiten mussten. Und da setzt man natürlich auch viel Hoffnung rein. Dann wartet man da Wochen oder Monate, bis die Entscheidung kommt. Und dann kommt die Entscheidung abgelehnt. Und er wird sich wahrscheinlich das ein ums andere Mal gedacht haben, ich verstehe hier die Welt nicht mehr. Aber es ist wirklich bewundernswert, wie er dran geblieben ist, wie er einfach nicht aufgegeben hat und wie er gesagt hat, wahrscheinlich auch mit der Unterstützung seiner Ehefrau, das wissen wir jetzt nicht, aber gesagt hat, hey, ich kämpfe dafür und wenn ich was nicht gewesen bin, dann will ich es auch nicht so stehen lassen.
Dann will ich auch, dass das jeder weiß, dass ich es nicht gewesen bin. Ja. Genau,
und er wird sich manchmal gefühlt haben, als würde er gegen Windmühlen kämpfen, aber am Ende des Tages hat er dann ja Glück gehabt, dass es dann eben so gekommen ist.
Genau, aber jetzt galoppierst du mir ein bisschen davon. Soweit sind wir noch gar nicht. Das bringt mich nämlich zu einer anderen Frage, die ich mir gestellt habe. Und zwar in Sachen Zeitrahmen. Ne? Also er ist ja frisch verurteilt und geht direkt in Revision. Und dann vergehen aber auch Jahre, bis er dann wieder einen Antrag stellen kann überhaupt. Ist das üblich oder erlebst du das öfter, dass es mal direkt nach dem Urteil passiert oder auch Leute erst Jahre später zu dir kommen, um eine Wiederaufnahme anzustreben?
Also das ist ganz unterschiedlich. Wir erleben das sowohl als auch. Revision und Wiederaufnahme sind ja zwei verschiedene Rechtsmittel, die auf unterschiedliche Dinge abzielen. Bei der Revision geht es ganz grob darum, dass das Urteil fehlerhaft ist oder der Prozess rechtsfehlerhaft geführt wurde. Bei der Wiederaufnahme geht es jetzt wirklich nur noch um diese Dinge. Neue Tatsache, neue Beweismittel. Kann ich selbst auch überhaupt was liefern? Und das erleben wir ganz unterschiedlich. Manchmal haben wir Beschuldigte, die direkt nach einer Verurteilung oder nach einer Revisionsentscheidung zu uns kommen und sagen, ich wurde jetzt zu Unrecht verurteilt, das kann doch alles nicht sein. Manchmal kommen Beschuldigte so mit der Maßgabe, mein Anwalt hat sich nicht eingesetzt, ich hätte doch gerne viel mehr gesagt, ich habe doch Beweismittel gehabt. Hey, warum hat der Anwalt die nicht eingereicht? Ich verstehe das nicht, das Verfahren ist aus meiner Sicht unzureichend geführt worden. Ich möchte jetzt im Nachgang diese ganzen Dinge auch vorbringen, das kann ja auch kurz nach einer Verurteilung sein. Und manchmal erleben wir es aber auch, dass Beschuldigte erst viele Jahre später kommen, die dann vielleicht auch so den Weg von Wiederaufnahmeverfahren schon hinter sich haben, vielleicht schon mal eingestellt haben, erfolglos und eben genau, so wie einfach unser Beschuldigter sagen, ich weiß, ich bin es nicht gewesen, ich möchte nicht aufgeben und ich möchte für meine Interessen kämpfen. Und ich sage dann immer meinen Mandanten, man hat ja im Prinzip auch nichts zu verlieren, indem man diesen Antrag stellt, denn im schlimmsten Falle wird er abgelehnt, ja dann bleibt einfach alles so, wie es ist. Oder ihm wird halt stattgegeben und dann gewinnt man halt natürlich sehr viel. Insofern hat man ja auch nichts zu verlieren durch diese Anträge.
Absolut. Wie läuft denn so ein Wiederaufnahmeverfahren eigentlich konkret ab?
Also.
Was muss ich machen als Beschuldigter oder als Verurteilter in dem Fall?
Man muss sich erstmal an einen Anwalt wenden, der sich gut damit auskennt. Und wir haben diese Verfahren ja regelmäßig und schwerpunktmäßig und auch erfolgreich begleitet. Und da müsste man dann erstmal drauf schauen. Manchmal erleben wir das, dass die Beschuldigten dann zu allgemeinen Anwälten gehen. Und davon ist gerade bei solchen speziellen Verfahren natürlich immer abzuraten, weil, ich hatte das ja schon gesagt, in Bezug auf die Formalien halt so hohe Anforderungen gelten. Da muss man dann halt schon drauf schauen. Ja, und dann ist es im Wiederaufnahmeverfahren eben so, dass man einfach auch selbst was in der Hand haben muss oder einfach aktiv werden muss, um was vorzubringen. Wenn meine Mandanten mich anrufen und fragen, Herr Odobralski, ich interessiere mich für ein Wiederaufnahmeverfahren, dann ist meine erste Reaktion immer, lassen Sie mir bitte mal das Urteil zukommen, das schriftliche Urteil, mit dem Sie verurteilt worden sind und schildern mir auch schon gerne, was es aus Ihrer Sicht Neues gibt. Denn das ist so eine Frage, die ist damit verbunden. Und wenn dann jemand sagt, ja, es gibt eigentlich nichts Neues, ich habe die Straftat schon damals im Prozess bestritten, ich habe alles vorgebracht, was es gab und ich bin trotzdem verurteilt worden und ich war es aber nicht, ja, dann muss man sich halt einfach überlegen, kann man was Neues schaffen oder wie kriegt man das hin? Und dann muss man einfach ein bisschen kreativ sein und überlegen. Ich würde sagen, der Unterschied zu anderen Rechtsmittelverfahren ist eben, dass man eben viel aktiver selbst was tun muss und sich nicht nur verteidigen gegen irgendwas anderes. Mhm.
Ja, weil verteidigt gegen etwas hat man sich ja schon und ist damit gescheitert, ne?
Genau, erfolglos halt, ne? Und genau. Da muss man dann einfach mal mehr abliefern.
Genau, und es gibt aber auch keine besonderen Fristen, ne? Also oft ist es ja im Juristischen so, dass es irgendwelche Fristen gibt oder Dinge verjähren. Aber so wie ich das verstanden habe, wenn ich auch noch 10 Jahre später was Neues finde, dann kann ich immer noch einen Wiederaufnahmeantrag stellen.
Ich kann immer noch einen Wiederaufnahmeantrag stellen. Und es gibt aber eine Sache, die man dazu sagen muss an der Stelle. Es gibt ja auch auf Seiten der Staatsanwaltschaft bestimmte Fristen, über die Akten aufbewahrt werden müssen. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, vor 40 Jahren wegen einem Diebstahl verurteilt wurde, dann kann ich heute natürlich sagen, ich hätte das Verfahren gerne wieder aufgenommen. Ich habe hier einen Wiederaufnahmegrund, was weiß ich, ne? Vielleicht gesteht es irgendjemand. Aber wenn die Akten bei der Staatsanwaltschaft nicht mehr da sind, dann wird man mir wahrscheinlich die Frage stellen, was war denn da überhaupt los und warum kommen sie jetzt erst 40 Jahre später damit? Aber du hast recht, formal, also rein formal gibt es keine Fristen, aber trotzdem, ne, so ein bisschen.
Hängt natürlich vom Fall ab, ne? Und ja, auch klar. Von der Schwere der Tat sicherlich und auch von der Schwere des Vorwurfs. Wie viele Jahre musste ich in Haft?
Ja, genau. Also
kommt jetzt auf den Diebstahl wahrscheinlich.
Ja, wobei.
Trifft es nicht unbedingt zu.
Ja, wobei manchmal, also so eine Verurteilung, die wird ja subjektiv manchmal auch als ganz schlimm erlebt. Auch wenn man jetzt objektiv sagt, hey, da geht es doch gar nicht um viele Jahre Haft, da geht es jetzt, da hat doch jemand eine Geldstrafe gekriegt, ja, warum will der jetzt hier ein Wiederaufnahmeverfahren machen mit allem, was damit verbunden ist, mit allen Aufwendigkeiten und so weiter. Warum will der jetzt Jahre danach diese Sachen nochmal geklärt haben? Und manchmal erleben wir das aber auch, dass Beschuldigte einfach unter dem Manko der Verurteilung an sich leiden und unter dem Makel, der so damit verbunden ist und einfach dieses Gefühl nicht loswerden, Unrecht beurteilt worden zu sein. Und egal, wie es dann gekommen ist, egal, ob sie vielleicht auch im Verfahren anwaltlich beraten gesagt haben, war so, tut mir leid, oder auch nicht, aber das subjektive Erleben ist halt einfach das. Und das ist unserer Erfahrung nach manchmal eben auch einfach unabhängig davon, wie hoch die Strafe ist. Aber klar, ich gebe dir recht, in der Regel ist das was für Leute, die sagen, ich bin jetzt zu Haftstrafen verurteilt worden.
Ja, so wie unser Verurteilter in unserem Beispielfall, der seine 3 Jahre absitzen musste.
Ja.
Und es vergeht auf jeden Fall viel Zeit, bis er den Wiederaufnahmeantrag stellt, der dann auch wirklich zum Erfolg für ihn führt. Und ausschlaggebend dafür, dass er einen neuen Wiederaufnahmeantrag stellen kann, ist ein neues Gutachten. Das kommt aber nicht von ihm, sondern es kommt aus einem anderen Gerichtsverfahren, weil nämlich die ehemalige Pflegetochter nach der Verurteilung des Pflegevaters zusätzlich noch einen Zivilprozess angestrengt hat, um ein Schmerzensgeld zu erhalten. Und in diesem Prozess war es dann so, dass die Richterin nicht ganz so überzeugt davon war, dass das Mädchen wirklich missbraucht worden war. Oder dass ihre Angaben wirklich erlebnisorientiert und richtig waren und ein neues Glaubwürdigkeitsgutachten beantragt hat. Und hier würde ich gerne noch mal einen ganz kurzen Exkurs machen. Ich weiß, wir haben das auch schon mal in einer anderen Folge ausführlicher besprochen. Da können Sie auch gerne noch mal reinhören. Was ist denn noch mal ein Glaubwürdigkeitsgutachten?
Also bei einem Glaubwürdigkeitsgutachten wird, wie es das Wort auch sagt, laienhaft gesprochen, die Glaubwürdigkeit von Angaben überprüft. Es wird geschaut, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Angaben stimmen? Und das Vorgehen ist dabei, dass man sagt, man geht erstmal davon aus, dass Angaben, belastende Angaben nicht stimmen und ganz viele verschiedene Ursachen haben können. Es kann eine bewusste Falschaussage sein, es kann suggestiv verzerrt sein, es kann eine Projektion sein, eine Übertragung oder es kann tatsächlich passiert sein. Und dann geht man hin und schließt alle Möglichkeiten aus, nach und nach. Kann es suggestiv sein? Nein. Kann es eine bewusste Falschbeschuldigung sein? Da spricht das dagegen. Und laienhaft gesprochen, die Frage ist am Ende, wie viele Erklärungsmöglichkeiten bleiben stehen? Die eine Erklärungsmöglichkeit, die immer bleibt, ist, die Beschuldigung kann vorgebracht werden, weil es tatsächlich passiert ist. Ist ja eine Erklärungsmöglichkeit, ne? Sie sagt's, weil es so war. Aber bleibt daneben noch eine andere Erklärungsmöglichkeit stehen? Und wenn das der Fall ist, dann gilt die Aussage, laienhaft gesprochen, als nicht glaubwürdig, weil dann ist ja die Ursache der Beschuldigung nicht nur, dass es stimmt, sondern kann ja auch was anderes sein. Und wenn man das nicht weiß, muss man den Beschuldigten freisprechen.
Mhm. Ja, verstanden. Das neue Gutachten kommt auf jeden Fall zu dem Ergebnis, dass die Angaben der früheren Pflegetochter als, ich zitiere, nicht erlebnisorientiert angesehen werden können oder angesehen werden müssen. Die Angaben seien nicht zwingend glaubwürdig und das ursprüngliche Gutachten weise wohl auch methodische Mängel auf. Ja, also 2 Gründe, warum quasi dieses neue Gutachten über das alte Gutachten hinweg sagt, wir gehen davon aus, dass der Vorfall vielleicht doch nicht so stattgefunden hat, wie er vorgetragen wurde. Und daraufhin wird dann auch diese Schmerzensgeldklage abgewiesen. Was aber jetzt wiederum für unseren Verurteilten die Möglichkeit ist, dieses Gutachten zu nehmen und zu einem Anwalt zu gehen und zu sagen, ich habe jetzt hier wirklich etwas Handfestes, womit ich nochmal vor Gericht ziehen möchte.
Muss man natürlich an der Stelle zu sagen, dass unser Verurteilter da sehr, sehr viel Glück gehabt hat. Mhm. Denn hätte dieses Mädchen oder diese junge Frau das nicht gemacht, dann wäre ja dieses neue kritische Gutachten gar nicht auf den Tisch gekommen. Und da hat er natürlich viel mehr Glück gehabt als manch anderer Beschuldigte, dass dann im Nachgang nochmal offiziell auch die Richtigkeit des ursprünglichen Gutachtens überprüft wurde. Und klar, wir hatten ja schon gesprochen über neue Tatsachen und Beweismittel, also Beweismittel, die eben die ursprüngliche Verurteilung in Frage stellen. Und ja, da muss man ja jetzt kein ausgebildeter Jurist zu sein, um zu erkennen, klar, wenn es ein neues Gutachten gibt, was sagt, das Ursprüngliche ist formal nicht in Ordnung, dann ist das ein neues Beweismittel. Ja? Wenn es das nicht ist, was soll es denn sonst sein?
Ja, genau. Und es führt auf jeden Fall auch dazu, dass ein Wiederaufnahmeverfahren eingeleitet wird. Und infolgedessen wird dann unser Verurteilter 2013 nachträglich freigesprochen. Wir haben hier einen sehr, sehr langen Weg von der Verurteilung gesehen, die im Jahr 2004 war, bis zur Wiederaufnahme und zur Korrektur des Urteils im Jahr 2013. Fast 10 Jahre, finde ich eine sehr, sehr lange Zeit. Ja. Kommt mir das nur so vor oder hast du das auch schon mal erlebt, dass etwas so lange dauern kann?
Also man muss sich natürlich bewusst machen, dass zwischendurch ja noch viele andere Anträge waren. Er hatte ja seine Haft verbüßt, war dann wieder rausgekommen und er hätte ja auch sagen können, ich mache jetzt meinen Frieden mit dem ganzen Thema. Ich weiß, ich bin unschuldig. Mein familiäres Umfeld glaubt es mir vielleicht auch. Was interessiert mich, was in einem Urteil steht? Ich will unter dieses Thema einen Haken machen. Aber das hat er nicht gemacht, sondern er hat weiter gekämpft. Und dann hat es eben so lange gedauert, weil die Bearbeitung von diesen Anträgen eben wirklich unglaublich lange dauert. Und ich könnte mir vorstellen, das wissen wir nicht, weil wie gesagt, wir haben den Fall nicht bearbeitet und wir haben auch mit ihm selbst jetzt natürlich nicht gesprochen, ob er, als dieses neue Gutachten dann auf den Tisch kam, überhaupt noch die Motivation hat, jetzt noch weiterzumachen oder ob er einfach vielleicht nur die Chance am Schopf ergriffen hat und gesagt, eigentlich bin ich mit dem Thema durch, aber jetzt habe ich ja hier das neue Gutachten und wenn ich das jetzt habe, dann mache ich es auch nochmal. Also dass er einfach Glück hatte in dieser Situation, denn sie ist ihm ja quasi passiv in den Schoß gefallen. Hätte es dieses Mädchen einfach nicht so, sagen wir jetzt im Nachhinein, er ist ja unschuldig, können wir das ja sagen, übertrieben mit den Ansprüchen, dann wäre das ja gar nicht so gekommen.
Mhm. Ja, mit Glück hat das auf jeden Fall sicherlich was zu tun. Und ich habe gerade nochmal nachgerechnet aus den Zahlen. Ne? Also er wurde 2004 verurteilt, dann müsste er ja 2007 seine Strafe abgesessen haben. Und den Antrag auf die Wiederaufnahme stellt er 2009. Also es ist noch gar nicht so lange dann Zeit vergangen. Es dauert dann nochmal 4 Jahre, bis er freigesprochen wird.
Ja.
Nachträglich, ne? Also, wie du sagst, die Bearbeitungszeit ist lang, aber ich glaube, für ihn war wahrscheinlich der Zeitraum gar nicht so lang, bis er diesen Antrag dann gestellt hat. 2 Jahre nach seiner Haft.
Wahrscheinlich. Er wird vielleicht, als er das neue Gutachten bekommen hat, dann das sofort eingeleitet haben. Genau. Ja, es ist auch kein Geheimnis, dass die Gerichte, die dann über die Wiederaufnahmeanträge entscheiden, natürlich tendenziell erstmal geneigt sind, dieses ursprüngliche Urteil zu halten. Mhm. Sagen einem auch dann Richter, wenn man mal so darüber spricht, na, wenn wir einen Wiederaufnahmeantrag auf den Tisch bekommen, dann ist das nicht so total ergebnisoffen, so nach dem Motto, ja, vielleicht ist ja hier wirklich jemand unschuldig, sondern Wiederaufnahmeanträge, die stehen erstmal so unter der Prämisse, ja, das Urteil ist doch rechtskräftig, was will er denn jetzt überhaupt noch, ne? Und gegen diesen Widerstand muss man dann halt einfach anarbeiten mit guten Argumenten und Erfahrung, um das Ganze dann eben zum überzeugenden Ergebnis zu bringen.
Mhm. Wie oft haben denn solche Verfahren überhaupt Erfolg?
Also, das ist natürlich schwer zu messen, aber ich sage immer, und das finde ich eine richtige Antwort, auf jeden Fall deutlich unter 50%. Und das muss man sich halt auch einfach bewusst machen. Es ist natürlich so ein bisschen flexibel. Es kommt auf die Wiederaufnahmegründe an. Jemand, der jetzt einen sehr guten Wiederaufnahmegrund hat, so wie unser Beschuldigter, neues Gutachten. Das ist natürlich ein wirklich handfester und guter Wiederaufnahmegrund. Nur, dass er damit am Ende des Tages Erfolg hat, das wird ihm auch der erfahrenste Anwalt nie versprechen können, weil man immer diesen ungewissen Faktor, die Gerichte, was sagen die, wie sehen die das überhaupt und wollen die solche Urteile überhaupt dann wieder aufgenommen haben, ja, wie die halt damit umgehen.
Ja klar, Gewissheit hast du nie, aber Ich höre raus, dass du deinen Mandanten, wenn sie zu dir kommen mit so einem Thema, dass du ihnen trotzdem raten würdest, das Wiederaufnahmeverfahren anzustreben. Oder gibt es auch Fälle, wo du sagst, lassen wir lieber die Finger von?
Also ich bin ja als Anwalt in der Verpflichtung, meine Mandanten gewissenhaft und umfänglich zu beraten. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt und ich hatte das ja schon geschildert, sagt, ich bin es nicht gewesen. Ich habe die Tat damals bestritten im Verfahren. Bin engagiert verteidigt worden. Mein Anwalt hat viele Anträge gestellt. Alles, was es gab, habe ich in die Waagschale geworfen. Jetzt ist das Urteil rechtskräftig und ich bin es einfach nicht gewesen. Und ich frage dann, naja, haben wir denn irgendwas? Irgendwas, was nicht zur Sprache gekommen ist? Irgendwas ganz entfernt? Und dann kommt die Antwort, nee, eigentlich habe ich alles gesagt. Dann muss man natürlich sagen, eine neue Tatsache oder ein neues Beweismittel zumindest haben wir nicht. Man kann sich dann die anderen Wiederaufnahmegründe anschauen, fehlerhafte Urkunde verwendet oder so. Das sind ja alles Dinge, die es noch gibt. Aber die Erfolgschancen minimieren sich dann halt natürlich.
Ja, also so oder so ist da auf jeden Fall die Beratung was ganz Wichtiges an der Stelle, ne?
Und also es ist zumindest wichtig und richtig, meiner Erfahrung nach zumindest nachzufragen und sich einmal beraten zu lassen. Ich meine, das ist ja der geringste Aufwand. Man schreibt uns einfach eine kurze E-Mail. Hallo Herr Odobralski, ich sehe, Sie bearbeiten Sexualstrafverfahren regelmäßig und machen auch Wiederaufnahmeverfahren und haben das auch nicht erst einmal gemacht und machen das erfolgreich. Ich habe hier folgenden Fall und schildert uns den dann kurz, schickt einmal kurz das Urteil und fragt mich oder uns, was man machen kann. Und dann bekommt man schon eine realistische Antwort. Und ich denke, wenn unsere Mandanten, unsere ehemaligen Mandanten, wir machen das jetzt auch schon 15 Jahre, das hier hören, dann wird jeder wahrscheinlich sagen, dass er da eine schnelle und gute Antwort bekommen hat. Und ja, die, bei denen es am Ende erfolgreich war, die freuen sich wahrscheinlich heute noch.
Die freuen sich umso mehr, genau. Ja, vielen Dank, Nikolai. An der Stelle sind wir nicht nur mit unserem Fall, sondern auch mit unserem Thema, glaube ich, recht gut ans Ende gekommen.
Ja.
Ich danke dir für deine Einsichten, deine Erklärungen. Und ja, Ihnen, liebe Zuhörer, danken wir für die Zeit, die Sie mit uns verbracht haben. Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Gedanken zu unseren Folgen. Lassen Sie uns gerne eine Bewertung da. Und ja, unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben wollen, finden Sie bei uns in den Shownotes. Und dort finden Sie auch weitere Informationen zum Thema Sexualstrafrecht.
Und Wiederaufnahmeverfahren.
Und zum Wiederaufnahmeverfahren. Nikolai, ich danke dir für heute.
Christine, vielen Dank von meiner Seite aus. Und ja, Ihnen allen bis zum nächsten Mal.
Unschuldsvermutung. Der Podcast über Sexualstrafrecht mit Strafverteidiger Nikolai Odobralski und Christine Pepersack. Wenn Sie Rechtsberatung brauchen oder Unterstützung in Ihrem Verfahren benötigen, finden Sie alle Informationen auf ra-odobralski.de. Wenn Sie betroffen sind von sexualisierter Gewalt oder Missbrauch und Hilfe brauchen, wenden Sie sich ans Hilfetelefon unter 0800 22 55 530. Menschen, die sich sexuell zu Kindern und Jugendlichen hingezogen fühlen, können sich ans Präventionsnetzwerk Kein Täter werden wenden. Weitere Folgen unseres Podcasts Unschuldsvermutung finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt.